Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sagt uns die Bibel etwas darüber, wie Jesus Christus als Mensch aussah? Ich meine jetzt, als er hier auf Erden lebte, als ein Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Und sagt uns die Bibel etwas darüber, wie er nicht aussah? Denn in der Beziehung gibt es ja viele unrichtige Ideen, falsche Vorstellungen, wonach wir uns einen Christus vielleicht vorstellen, der so nie ausgesehen hat. Bevor ich auf diese Frage näher eingehe, möchte ich allerdings auf etwas hinweisen, etwas sehr Wichtiges. Und ich möchte heute auch von unserer kostenlosen Broschüre zitieren: Kennen Sie den Jesus der Bibel? Diese Broschüre geht auf diese Fragen auch näher ein. Und im 8. Kapitel dieser Broschüre sagen wir Folgendes, geben wir die folgende Warnung. Auf jeden Fall sagt uns Paulus, dass wir Christus nicht nach dem Fleisch kennen sollen. Wir lesen in 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 16. Und auch wenn wir Christus gekannt haben, sie hatten ihn natürlich gesehen, wie er als Mensch gelebt hat, auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. In anderen Worten, wir konzentrieren uns jetzt nicht mehr auf sein äußeres Erscheinungsbild, das wir einmal gekannt haben, als er als Mensch hier auf Erden lebte. Und wir fahren fort, Folgendes zu sagen. Es ist gefährlich, sich angebliche Figuren und Bildnisse von Christus anzusehen, wozu auch die Darstellung von Christus in Filmen gehört, und dann anzunehmen, dass dieses Porträt oder diese Porträts vielleicht akkurat das damalige Aussehen von Christus zum Ausdruck bringen. Wir müssen uns heute auf Christus als ein machtvolles Gottwesen und Geistwesen konzentrieren. Um eine korrekte Darstellung von Christi heutiger Erscheinung zu bekommen, lesen Sie bitte Offenbarung 1, die Verse 14 bis 16, was Sie sich nachher durchlesen können. In dieser Stelle wird gesagt, Christus hat weißes Haar, so weiß wie weiße Wolle oder reiner Schnee. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Sein Gesicht ist wie die Sonne, die in ihrer Macht strahlt. Das ist der Jesus Christus der Bibel, der Sohn Gottes, der der Anbetung würdig ist. Und wir haben natürlich auch viele andere Stellen in der Bibel, die das verherrlichte Aussehen von Jesus Christus näher beschreiben. Aber es geht mir heute um sein physisches Aussehen damals. Und die Bibel gibt uns in der Tat Andeutungen, wie er damals ausgesehen hat als Mensch und wie er nicht ausgesehen hat als Mensch. Und in unserer Broschüre verweisen wir dann auf das sogenannte Leichentuch von Turin. Und wir führen aus, dass dieses Leichentuch von Turin in keinster Weise Jesus Christus darstellt. Wir sagen Folgendes. Die Bibelstelle in 1. Korinther 11, die Verse 2 bis 16, beweist, dass Jesus Christus auf keinen Fall auf dem Leichentuch von Turin abgebildet ist, da es einen Mann mit langem Haar zeigt und Christus kein langes Haar trug. Ganz besonders ergibt sich das aus Vers 14 dieser Stelle. Uns wird gesagt, dass ein Mann kein langes Haar tragen soll und dass uns sogar die Natur lehrt, dass das Tragen von langem Haar für einen Mann eine Unehre ist. So heißt es in den deutschen Bibeln vielfach. Unehre. Nun, das griechische Wort für Unehre ist Atimia. Und dieses Wort oder ein verwandtes Wort, Atimos, kann in einigen Stellen, anderen Schriftstellen, gefunden werden. Und ich verweise kurz nur hierauf. Römer 9, Vers 21, da wird es mit nicht ehrenvoll übersetzt. 1. Korinther 15, Vers 43, wo es mit Niedrigkeit übersetzt wird oder in der Lutherbibel 2009 als Unehre. 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 8, wo es als Schande übersetzt wird, 2. Timotheus 2 und Vers 20 als nicht ehrenvoll übersetzt, 2. Korinther 11, Vers 21 wiederum als Schande und Römer 1, Vers 26 als schändlich. Nun, hier muss man allerdings Folgendes dazu sagen. Strong's Exhaustive Concordance betont, dass Atimia eine Demütigung oder Schande beschreiben kann. Das verwandte Wort Atimos kann etwas vergleichsweise, das ist jetzt wichtig, vergleichsweise weniger Ehrenhaftes beschreiben. Denn wir haben in der Tat Eine Vorschrift im Alten Testament, die für uns heute allerdings nicht mehr gilt, aber im Alten Testament wird von den sogenannten Gottgeweihten gesprochen oder von diesen Naziräern, wie sie auch übersetzt werden kann, diese Stelle. Das finden Sie in 4. Mose im 6. Kapitel. Nun, einige sagen, Christus war ein solcher Naziräer, ein Gottgeweihter. Denn ein Gottgeweihter musste in der Tat langes Haar tragen. Das sollte seine Unterwerfung zu Gott darstellen. Aber er durfte auch andere Sachen nicht tun oder musste sie tun. Er durfte zum Beispiel keine Toten anfassen, er durfte keinen Wein trinken und so weiter und so fort. Also einige sagen, ja, Christus war ein Naziräer, ein Gottgeweihter und war von daher jemand, der langes Haar trug. Nun, das ist natürlich nicht richtig, denn Christus war kein Naziräer. Er wuchs in der Stadt von Nazareth auf und wurde deshalb ein Nazarener genannt. In Matthäus Kapitel 2, Vers 23 wird das so übersetzt. Die Lutherbibel von 2009 bringt es so. Andere Übersetzungen wie die Mengebibel bringt es so. Auch die Hoffnung für alle bringt es so. Nun, wenn Sie sich die Lutherbibel anschauen, vor allen Dingen die Lutherbibel von 84 oder die revidierte von 2017, da finden Sie eine merkwürdige Übersetzung. Da heißt es dort Nazoräer. Nun, die meisten deutschen Übersetzungen akzeptieren dies nicht. Sie sagen, Naziräer oder vielmehr Naziräer war der Gottgeweihte, das war es eben gerade nicht, aber der Nazarener war das, was Christus war. Und der Grund war, weil er in der Stadt von Nazareth aufwuchs. Und er wurde deshalb ein Nazarener genannt. Kein Naziräer, kein Gottgeweihter, sondern ein Nazarener, eine sehr anders lautende Beschreibung. Das ist wichtig zu begreifen. Denn Christus tat viele Dinge, wie ich sagte, die er als Naziräer oder Gottgeweihter nicht hätte tun dürfen. Denn diejenigen, die das Gelübde eines Naziräers ablegten, also eines Gottgeweihten, die schoren zwar ihre Haare nicht, aber es war ihnen auch untersagt, Wein zu trinken oder tote Körper zu berühren. 4. Mose 6, die Verse 4 bis 6 zeigt uns dies. Und Christus trank Wein. Und das finden Sie natürlich auch während des Passahabends, dass er Wein zu sich nahm und auch den Jüngern gab. Und er berührte auch tote Körper. Es gibt da gewisse Parallelstellen. Lukas 22, die Verse 14 bis 18, Matthäus 11, Vers 19, Lukas 8, die Verse 51 bis 55. Alle diese Schriftstellen zeigen, dass Christus in der Tat kein Naziräer gewesen sein kann, denn wäre er ein Naziräer gewesen, dann hätte er das Gelübde des Gottgeweihten gebrochen und damit gegen eines von Gottes Geboten verstoßen, die damals in Kraft waren, die noch zur Zeit von Jesus Christus in Kraft waren. Aber Jesus sagte, dass er die Gebote seines Vaters gehalten hat. Alle, Johannes 15, Vers 10, sagt uns dies, einschließlich aller Ritualgesetze, die, wie ich sagte, zu jenem Zeitpunkt noch in Kraft waren. Und wir lesen, dass Christus niemals sündigte. Hätte er also ein Naziräer in der Beziehung gelebt, als ein solcher, hätte er dann gewisse Gebote des Naziräergelübdes gebrochen. Er hätte dann Sünde begangen, Übertretung des Gesetzes. Und es wäre natürlich dann unmöglich gewesen, dass er dann unser Heiland gewesen wäre. Also wir sehen klar und deutlich, dass Jesus Christus kein Gottgeweihter war und von daher, als dieses Naziräergelübde nicht abgelegt hat, und von daher hatte er auch keine langen Haare. Vielmehr sagt uns die Bibel deutlich, dass Jesus Christus wie ein gewöhnlicher Jude aussah. Er schaute wie ein gewöhnlicher jüdischer Mann aus, ohne, wie wir in Jesaja 53 lesen, das möchte ich jetzt kurz aufschlagen, ohne sich durch ganz besondere Schönheit auszuzeichnen. In Jesaja 53 und Vers 2, da lesen wir, Jesaja 53, Vers 2. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, oder andere Übersetzungen haben hier keine Gestalt und Pracht. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Gefallen hätte in dem Sinne, er war eine spektakuläre physische Erscheinung, ein Mensch mit gewaltigem physischem Aussehen. Das war Christus eben gerade nicht. Schauen Sie Er war gelegentlich in der Lage, zu entweichen, indem er sich unter die Menge mischte und sogar durch ihre Menge hinwegging. Lukas 4, Vers 30, ein Beispiel, das uns dies zeigt. Und deshalb trug Christus zum Beispiel auch kein langes Haar, da er ansonsten in der Menge aufgefallen wäre und eine besondere Identifizierung durch Judas, der ihn ja mit einem Kuss verrät, gar nicht notwendig gewesen wäre. Er hatte also nicht eine besonders spektakuläre Gestalt, wie sagen wir mal Saul, der alle anderen Menschen da an Höhe überragte, wie es heißt. Er hatte nicht diese spektakuläre Gestalt als ein König, sondern er kam demütig, wie es hier heißt. Der König ritt auf einem Esel. Also er kam nicht so daher, dass man jetzt da großartig von seiner besonderen Schönheit und seiner besonderen Ausstrahlungskraft in physischer Hinsicht sprechen konnte. Wie ich sagte, er war ein gewöhnlicher Jude in dem Sinne. So sah er aus. Er hatte von daher eine durchschnittliche Größe. Er war nicht besonders groß, nicht besonders klein. Er war ebenso wie die anderen Juden auch zu seiner Zeit ausgesehen haben. Er wurde also nicht aufgrund seiner außergewöhnlichen Schönheit identifiziert, sondern er war halt ein gewöhnlicher Jude. Aber das bedeutet auch nicht, wie es einige gesagt haben, dass er jetzt ganz besonders hässlich ausgesehen haben soll. Diese Idee gibt es auch. Und wenn Sie sich diese ganze Stelle in Jesaja 53 vorlesen, dann stellen wir fest, dass es sich hauptsächlich hier gar nicht um sein gewöhnliches Aussehen gedreht hat, wie er normalerweise aussah, sondern es ging um den Zeitpunkt, als er gefoltert wurde, als er gemartert wurde, als er gegeißelt wurde, als er dann gekreuzigt wurde. Schauen Sie sich das mit mir an, was hier gesagt wird in Vers 3 in Jesaja 53. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Die Leute haben sich von ihm abgewandt, weil er so zerschlagen aussah. Total gemartert, gefoltert. Wir lesen etwas Ähnliches auch in Jesaja 52 und Vers 14, wo es heißt, wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. Es bezieht sich hier auf den Zeitpunkt seiner Geißelung, seiner Folterung, seiner Tortur, die er durchmachen musste und natürlich auch dann letztlich seiner Kreuzigung. So sah er dann aus, aber er sah nicht irgendwie hässlich aus, als er hier als Mensch auf Erden gelebt hat. Nun, es sieht auch so aus, dass er einen Bart trug für die Bartträger von ihnen. Ja, er trug einen Bart, das heißt nicht, dass wir alle heute einen Bart tragen müssen. Er ging natürlich auch mit der Mode, sagen wir mal, so in Anführungszeichen, denn die meisten Juden damals trugen Bärte. Aber in Jesaja 50, die Verse 5 bis 6, da heißt es hier, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Nun, die Menge-Bibel übersetzt richtiger, und meine Wange denen, die mir den Bart rauften. Das ist hier in der revidierten Literatur 2017 vielleicht nicht ganz so klar, aber auch die englischen Bibeln, King James Bibel und so weiter, die machen das deutlich. Er hatte also scheinbar einen Bart. Nun, wie ich sagte, es gibt da keine Indikation, dass Christus hässlich ausgesehen hat. Es geht hier um die Situation während seiner Tortur, während seiner Kreuzigung. Ich fahre jetzt mit einem Zitat fort aus unserer Broschüre, die ich eben erwähnt habe. Kennen Sie denn Jesus der Bibel? Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass alle Darstellungen von Christus nicht seine wirkliche Erscheinung als ein menschliches Wesen hier auf Erden reflektieren. Er trug kein langes, gelocktes Haar und er sah auch nicht weiblich aus, also nicht wie eine Frau. In den meisten Fällen wird Christus ja heute so dargestellt in diesen Bildern, Statuen oder auch im Film. Er war ein Zimmermann. Er war ein Architekt, ein Bauarbeiter. Und er war ebenfalls ein Anführer ehemaliger Fischer. Stellen Sie sich das einmal vor, der war ein Anführer ehemaliger Fischer. Meinen Sie, die wären so einfach einem Menschen nachgefolgt, der da so wie eine Frau daherlief, mit langen Haaren, so femininen Gesichtszügen? Sogar seine Haarfarbe war wahrscheinlich nicht blond, wie es auf den meisten Gemälden abgebildet ist, sondern schwarz. Denn das hebräische Volk zu der Zeit Christi hatte überwiegend schwarze Haare. Und Christus war vielfach auch als jemand dargestellt, der so krank daherlief, so schwächlich, der so an Siechtum litt. Aber auch das ist eine total falsche Vorstellung. So sah Christus auch nicht aus. Im 11. Kapitel unserer Broschüre sagen wir Folgendes. Er wurde niemals gegen andere Menschen gewalttätig. Und er sagte ja auch Petrus in Matthäus 26, tu dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, die werden durch Schwert umkommen. Also er predigte ganz klar und deutlich gegen Gewalt gegenüber Menschen. Und einige führen natürlich dann Johannes 2, Vers 14 bis 16 an, als ein Beispiel dafür, dass er die Geldwechsler im Tempel geschlagen habe mit einer Peitsche und sie dann mit der Peitsche rausgeschmissen habe. Aber das ist nicht das, was die Stelle sagt. Die New International Version übersetzt Johannes 2, Vers 15 recht genau auf folgende Weise. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, beide Schafe und Rinder, und schüttete den Wechseln das Geld um und stieß ihre Tische um. Schauen Sie, er hat die Schafe, er hat die Rinder mit einer Geißel aus Stricken vom Tempel weggetrieben. Wenn es um die Geldwechsler ging, hat er denen die Tische umgeschmissen und er hat denen das Geld ausgeschüttet. Die Hoffnung für alle, übersetzt auch hier interessanterweise, und er jagte alle Opfertiere, die Schafe ebenso wie die Rinder, aus dem Tempel heraus. Es geht also nicht um die Menschen. Aber es ist wichtig, eines zu begreifen. Wie ich sagte, er war ein Architekt, er war ein Erbauer von Häusern, wie das die Bibel ziemlich deutlich macht. Er war eine starke, physisch gesehen, starke Persönlichkeit. Er hat zwar nicht die Wechsler, diese Geldwechsler, geschlagen, aber er hatte genügend physische Kraft, die Tiere, die Schafe, die Ochsen, die Rinder aus dem Tempel herauszutreiben und dann natürlich auch den Geldwechslern da die Tische umzuschmeißen. Seine Stärke, seine physische Stärke, kann auch in seiner Kreuzigung und in seiner vorhergehenden Geißelung gesehen werden. Schauen Sie, die Bibel deutet an, zunächst einmal hatte er eine schlaflose Nacht, er wurde dann die ganze Nacht, den Morgen über und so weiter, in Anführungszeichen verhört, durch diese heuchlerischen Hohepriester und alle, die da mitgemacht haben. Und er wurde dann scheinbar zweimal von den Römern durch eine Tortur geschlagen, gegeißelt, zweimal. Nun, ursprünglich war es so, dass man nur einmal gegeißelt werden konnte und bei den Juden gab es dann auch eine gewisse Begrenzung von diesen Schlägen, aber bei Christus gab es die nicht, bei den Römern gab es die nicht. Die konnten so oft schlagen, wie sie wollten. Und die taten das auch. Und sogar zweimal, wie es heißt. Ein normaler Mensch, also ein Mensch mit normaler Stärke oder schwacher Stärke, der hätte das gar nicht überstanden. Und es war bei den Römern auch so, dass normalerweise, wenn jemand dann gegeißelt worden war, er gar nicht mehr gekreuzigt werden durfte. Aber hier bei Christus traf das alles nicht zu. Es war ein totaler juristischer Meuchelmord, der an Christus betrieben worden ist von den Juden, von den Römern. Und so wurde dann Christus auch noch zur Kreuzigung weggetrieben, hingebracht und dann hat er dort einige Stunden am Kreuz gehangen. Ein Mensch mit nur normaler physischer Stärke oder Schwachheit hätte das gar nicht überstanden. Also wir sehen an diesen Beispielen auch, dass er durchaus ein physisch gesehen sehr starker Mensch war. Also diese ganzen Ideen, dass er da so wie ein weibisch aussehender Mensch, der so mit langen Haaren und Sichtum daher gewandert sei, ist absolut verkehrt. Und er starb, als ihm ein Soldat seine Lanze in die Seite stieß. Sonst wäre er auch da noch nicht gestorben. Nun, wir können weitere Indikationen aus der Bibel ableiten, um zu sehen, wie Christus aussah als Mensch, wie er sich gab. Wenn man sich jetzt die Tatsache vergegenwärtigt, dass Jesus Christus, bevor er ein Mensch wurde, als er also noch ein Gottwesen war, ein verherrlichtes Gottwesen, sich hin und wieder in physischer Weise manifestiert hat, den Menschen gezeigt hat. Und wir können ein wenig sehen, wie das geschah, zum Beispiel in 1. Mose, Kapitel 14. In 1. Mose, Kapitel 14, da lesen wir über eine interessante Begebenheit, die sich auf Abraham bezog und auf eine Persönlichkeit mit dem Namen Melchisedek. In 1. Mose 14, angefangen Vers 18, da lesen wir: Aber Melchisedek, der König von Salem, Jerusalem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, oder Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Nun, wie wir aus anderen Stellen wissen, war Melchisedek kein anderer als Jesus Christus. Wir können dies aus Hebräer 7 herauslesen. Hebräer 7, da wird nämlich etwas über diesen Melchisedek gesagt. Und da heißt es, in Vers 3, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und da heißt es, so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Auf diese Aussage werden wir noch eingehen. Und dann auch in Vers 8. Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, nachher wurde ja der Zehnte den Leviten gegeben, dort aber, in Bezug auf Abraham, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Nun, alle Menschen, die gelebt haben, sind gestorben, sind tot, die leben heute nicht. Die Idee einer unsterblichen Seele, wie wir wissen, ist verkehrt. Die sind in ihren Gräbern, warten auf ihre Auferstehung von den Toten. Aber einer lebt, Jesus Christus. Der sagte, ich lebe, ich war tot und ich lebe für alle Zeit. Schauen Sie, es war Christus. Der hatte keinen Anfang, der ist nicht erschaffen worden, den hat es immer schon gegeben, der hat immer schon existiert. Hier war es also jetzt Melchisedek, Jesus Christus, der Priester des höchsten Gottes, Gottes des Vaters, der damals, wir wissen nicht warum unbedingt, für eine Zeit lang in Jerusalem als Priester, als König lebte. Und er hat sich jetzt dem Abraham gegenüber gezeigt. Und Abraham wusste auch, wer Melchisedek war. Der kam ja auch heraus mit Brot und Wein. Eine interessante Episode, ein Vorläufer, könnte man sagen, auf die spätere Umwandlung der Symbole zum Passa in Brot und Wein. Hier hat sich also jetzt der Melchisedek als ein Mensch, in Anführungszeichen, manifestiert. Es scheint hier, dass es das erste Mal war, dass Abraham den Melchisedek in dieser Weise sah, also Christus in dieser Weise sah, obwohl er natürlich vorher schon bereits öfters mit ihm gesprochen hatte, seine Stimme gehört hatte. Nun, eine weitere Episode, Abraham betreffend, finden wir in 1. Mose Kapitel 18. In 1. Mose 18, da erscheint Jesus Christus, der Herr, zusammen mit zwei Engeln, dem Abraham, kurz vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Dass es Engel waren, diese beiden Männer, die erschienen hier als Männer. Christus mit zwei Engeln, die erschienen alle drei als Männer. Die beiden, die dann nachher nach Sodom gingen, das waren in der Tat Engel, wie uns 1. Mose 19, Vers 1 sagt. Das heißt, die zwei Engel kamen nach Sodom. Dann haben sie dann natürlich mit Lot korrespondiert und verkehrt. Der andere, der da war, war in der Tat Gott, der Herr, Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes, der natürlich aber in Autorität unter Gott, dem Vater, steht. Nun, alle drei haben mit Abraham gegessen, haben mit ihm gesprochen. Das heißt aber nicht, dass dies in der Tat Menschen waren. Es waren eben keine, sowohl die Engel nicht, sowohl Christus nicht, aber sie haben sich hier als Menschen manifestiert. Und es scheint, dass Abraham wusste, genau wusste, wer dieser Dritte war. Also nicht die beiden Engel, sondern der Dritte. Der Herr, der Gott des Alten Testamentes, Jesus Christus. Denn in Vers 3 heißt es, der Abraham sprach, ich lese 1. Mose 18 und Vers 3, Herr, Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Und er redet ihn dann weiter immer mit Herr an, wie zum Beispiel in Vers 27 im gleichen Kapitel. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn. Und dann auch in Vers 30, Abraham sprach, zürne nicht, Herr. Und dann auch in Vers 32, und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. In allen diesen Versen, auch dann in Vers 33, und der Herr ging weg, wird ein interessantes hebräisches Wort benutzt. Das Wort ist Adonai. Und Abraham bezieht dieses Wort immer auf Gott. Zum Beispiel in 1. Mose 15, Vers 2, das können Sie sich nachher durchlesen, redet er auch wiederum hier Gott an und er benutzt dieses Wort Adonai. Nun schauen Sie, Abraham, der hatte ja Christus vorher gesehen als Melchisedek. Er erkannte ihn natürlich jetzt hier wieder. Er wusste jetzt genau, ach, das war Melchisedek, das ist Jesus Christus, das ist der Gott des Alten Testaments, das ist der Herr. Und so hat er ihn auf diese Weise auch angewendet und angeredet. Nun, nebenbei gesagt, das Wort Adonai, das hier Abraham gebraucht, ist ein plurales Wort, das sich auf mehr als nur eine Person bezieht. Das singulare Wort ist Adon. Also Abraham wusste auch noch weitaus mehr. Er wusste, dass Jesus Christus einer von den beiden Gottpersönlichkeiten war, die Gott sind. Melchisedek, der Priester des Allerhöchsten, Gottes des Vaters. Nun, das zeigt, dass als Christus dem Abraham erschien, zunächst als Melchisedek und dann später hier in der Begleitung von beiden Engeln, der sah dann genauso aus, in beiden Fällen. Nun, einige meinen, ja, das kann aber doch nicht sein, denn wenn wirklich Christus so ausgesehen hat und wenn wirklich Christus dann so aussah, als er ein Mensch wurde, geboren von der Mutter Maria, Christus kam ja von dem Judentum her, er war ja ein Jude. Und als er damals dem Abraham erschien, da gab es ja noch gar keine Juden. Aber das übersieht die Tatsache, dass natürlich Gott in die Zukunft blicken kann. Er wusste ganz genau, dass es einen Stamm Juda geben würde. Er wusste ganz genau, dass Christus aus dem Stamm Juda hervorgehen würde. Er hat uns sogar gesehen, vorherbestimmt, in dieser Jetztzeit berufen zu werden, noch bevor es überhaupt die Erschaffung des Menschen gab. Die Bibel macht das deutlich. Und so war das natürlich auch der Fall mit Jesus Christus. Also Jesus Christus wusste natürlich, wie er dann als Mensch erscheinen würde, weil dies eine Reflexion war, wie er im geistigen Raume aussieht. Schauen Sie, seine physische Erscheinung war eine Reflexion, war, ich möchte sagen, seinem geistigen eigentlichen Erscheinungsbild nachgebildet, wie er sogar auch Gott die Menschen nach seinem Bilde in physischer Hinsicht geschaffen hat. Als Christus als Mensch geboren wurde, da sah er so aus, wie er als Melchisedek ausgesehen hatte und auch mit den physischen Manifestationen verbunden, als er sich dem Abraham mit seinen beiden Engeln zeigte. Und es gibt dann weitere Stellen auch, wo Christus sich zeigte. Er zeigte sich zum Beispiel Mose, sogar in einer verherrlichten Gestalt, als er an ihm vorüberging. Aber Christus wusste, das ist jetzt eher in der verherrlichten Gestalt. Ja, aber das sieht genauso aus, wie wenn er mit mir Angesicht zu Angesicht spricht, wenn er sich manifestiert, in physischer Hinsicht. Wir lesen auch etwas über seine Verherrlichung auf dem Berg der Verwandlung, wo die drei Apostel mit Christus waren. Da war der Christus zunächst einmal da, als Mensch. Und dann erschienen Mose und Elia, auch im verherrlichten Zustand. Und Christus wurde verwandelt in einen verherrlichten Menschen oder eine verherrlichte Persönlichkeit, in einer Vision. Es ging darum, dass den Apostel gezeigt wurde, so würde es im Reich Gottes sein. Aber schauen Sie, der Punkt ist der, die sahen nach wie vor Jesus Christus. Sie wussten ganz genau, es ist er. Er hatte sich nur jetzt verherrlicht, aber seine physische Gestalt hatte sich in eine verherrlichte Gestalt verwandelt, sozusagen, in dieser Vision. Aber es war nach wie vor klar und deutlich derjenige, der mit ihnen da als Mensch verkehrte. Wenn wir die Verherrlichung von Jesus Christus uns anschauen, wenn er als verherrlichte Persönlichkeit beschrieben wird, dann wird er beschrieben als ein Mensch, natürlich in verherrlichten Zustande, als ein Mann, nicht als eine Frau, nicht als ein Tier. Und so wird Gott der Vater übrigens auch als ein Mann beschrieben in seinem verherrlichten Zustand. Nun, Christus wird hin und wieder als ein Lamm bezeichnet und auch figurativ so dargestellt, weil er eben das Lamm der Welt war, das die Sünden der Welt hinwegtrug. Aber das heißt nicht, dass er wie ein Lamm aussieht, sondern wenn er in seinem verherrlichten Zustand beschrieben wird, dann wird er als ein Mann beschrieben. Wie ich sagte, sie werden nicht als Frauen beschrieben, sowohl Gott der Vater nicht, als auch Jesus Christus nicht. Gott ist unser Vater, er ist nicht unsere Mutter, in diesem Sinne. Christus ist der Sohn Gottes, er ist nicht die Tochter Gottes. Und nach seiner Wiederauferstehung, da erschien er auch den Menschen nicht als eine Frau, ein Mischling zwischen Mann und Frau, oder als Kind, schon gar nicht als Tier, sondern erschien ihnen nach wie vor weiterhin als ein Mann, der gewesen war im Alten Testament, als er sich manifestierte, der gewesen war, als er als Mensch geboren wurde. Später würde sich Christus den Jüngern zeigen, aber die waren dann sehr erschrocken in Lukas Kapitel 24, das ist also jetzt nach seiner Auferstehung. Lukas 24, da lesen wir etwas über die Erscheinung von Jesus Christus. Und auch hier wird deutlich, wie er sich ihnen gibt. In Lukas 24, angefangen in Vers 36. Als sie aber davon redeten, da trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sie erschraken aber und fürchteten sich zunächst einmal, weil die Tür verschlossen, also der war auf einmal plötzlich da. Jetzt erschraken sie, fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist. Einen Dämon, ein Geist, ein Geistwesen, aber kein freundliches Geistwesen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin es selbst. Fasst mich an und seht, denn ein Geist, Pneuma im Griechischen, ein Geistwesen, ein Dämon, hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Also er konnte sich in dieser Weise manifestieren. Engel können das auch, Dämonen können das eben nicht mehr. Denen ist das verboten worden, die dürfen das nicht mehr tun. Und als er das gesagt hatte, Vers 40, da zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Und dann ist er sogar noch mit ihnen, um deutlich zu machen, er ist wirklich der auferstandene Jesus Christus. Aber schauen Sie, er zeigt sich in seiner physischen Manifestation. Die Jünger haben ihn zunächst nicht erkennen wollen, die waren total erschrocken. Aber wir finden andere Stellen, wo er sich ebenfalls gezeigt hat in seiner physischen Manifestation. Und die waren ebenfalls erschrocken, als er zum Beispiel auf dem See ging. Da hatten sie gedacht, das ist auch ein Geist, eine Erscheinung. Also das ist ja nichts etwas Besonderes, dass sie zunächst einmal erschraken. Aber das heißt nicht, dass er jetzt anders ausgesehen hätte, als er vor seiner Kreuzigung aussah. Nun, er hatte diese Merkmale, diese Wunden. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass er jetzt immer noch diese Wunden an seinem Körper herumträgt. Das ist etwas, was auch einige behauptet haben. Das ist total absurd, dass man sich vorstellen kann, Christus als Geistwesen trägt diese Wunden mit sich herum. Als er damals sich zum Beispiel Maria zeigte, oder wie wir gleich sehen werden, zwei Jüngern auf dem Wege nach Emmaus, da wird nichts davon gesagt, dass er solche Wunden gehabt haben sollte. Nun, er tat es deshalb damals, um den Aposteln zu zeigen, und dann später auch dem ungläubigen Thomas, dass er es wirklich war. Er hat in dieser Beziehung eine spezifische Manifestation zum Ausdruck bringen wollen. Aber es heißt nicht, dass er dann von daher immer diese Wundmerkmale an sich herumtragen würde. Nun, wir lesen auch, dass Maria Magdalena am Grabe stand und sie ihn zunächst nicht erkannt hat. Einige sagen, ja, das liegt deshalb und das lag daran, dass er in anderer Gestalt jetzt auftrat, nicht so, wie er früher ausgesehen hat. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. In Johannes Kapitel 20, da lesen wir über diese Episode, wo Maria jetzt am Grabe Christus sucht, ihn nicht findet. Da heißt es angefangen in Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, da beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und dann heißt es weiter in Vers 14, als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Nun, wir müssen das uns richtig vorstellen, was hier geschieht. Sie sieht jemanden vielleicht mit dem Rücken zu ihr gewandt und sie schaut sich irgendwie nur so ein bisschen um. Sie sieht da jemanden stehen. Sie kann nicht richtig erkennen, wer diese Person ist. Und so heißt es, in Vers 15 spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner. Und er spricht, und sie spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Und da spricht Jesus zu ihr, Maria. Und da wandte sie sich um. Jetzt sieht sie ihn voll. Vorher hatte sie ihn nicht so richtig voll gesehen. Jetzt wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Jetzt hat sie ihn erkannt. Wieso hat sie ihn erkannt? Nun, zunächst einmal, weil er so sprach, wie er vorher als Mensch gesprochen hatte, aber auch, weil sie jetzt ihn erkennt anhand seiner Manifestation, wie er aussah. Es war das gleiche Aussehen, das er hatte, bevor er starb. Allerdings jetzt ohne diese Wundmerkmale und diese Entstellung, die er da hatte, aufgrund seiner Kreuzigung, seiner Geißelung. Die Hoffnung für alle, die übersetzt hier in Vers 16, sie wandte sich ihm zu. Also zunächst hatte sie sich ihm nicht zugewandt, aber jetzt wandte sie sich ihm zu und jetzt erkannte sie ihn, denn es war auch für nicht verheiratete Frauen damals nicht Usus, obwohl sich Christus in keinster Weise an diesen Gebrauch hielt, dass sie nicht öffentlich mit einem anderen Mann sprechen sollten, der nicht der eigene Mann war. Und man kann dies auch in der Stelle nachlesen, wo Christus mit der Samariterin am Brunnen spricht und die Jünger waren weggegangen, um Essen zu holen. Und als sie zurückkam, heißt es, da verwunderten sie sich, dass er da jetzt mit einer Frau sprach. Nun, die war auch nicht unbedingt verheiratet, die lebte mit jemandem zusammen, ohne verheiratet zu sein, aber nach wie vor, es war eine Frau, mit der Christus öffentlich sprach. Also die waren da total verwundert. Das war hier auch der Hintergrund, warum Maria zunächst einmal sich gar nicht so diesem Mann, den sie meinte, es sei der Gärtner, zugewendet hatte. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass Christus anders ausgesehen hätte, dass Maria ihn deshalb nicht erkannt hätte. Es gibt allerdings eine Stelle in Markus Kapitel 16, aus der man entnehmen könnte, dass er in der Tat in einer anderen Gestalt, einem anderen Aussehen, sich den Jüngern hier in diesem Falle, die nach Emmaus gingen, gezeigt habe. In Markus 16, da lesen wir nämlich in Vers 12. Danach, nachdem er sich dann Jüngern gezeigt hatte, den Aposteln, die aber nach wie vor Schwierigkeiten hatten zu glauben, oder vielmehr hatte sich den Frauen gezeigt, die hatten das den Aposteln gezeigt und die glaubten den Frauen nicht, und dann zunächst einmal hatten sie es auch nicht geglaubt, als Christus ihnen gegenüber erschien. Aber jetzt heißt es hier in Vers 12 von Markus 16. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Dann Vers 13, und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, auch denen glaubten sie nicht. Also selbst als die zwei Jünger sich dann mit Christus unterhielten, erkannten, dass es Christus war und das dann den anderen Aposteln mitgeteilt haben, glaubten die immer noch nicht. Deswegen war auch Christus gar nicht so sonderlich erfreut, denn es heißt, dass er, als er dann ihnen allen erschien, sie für ihren Unglauben schalt. Aber wenn wir jetzt eine Parallelstelle hierzu sehen, zu dieser Episode, da finden wir etwas Interessantes in Lukas Kapitel 24. Da wird nämlich auch dies erneut beschrieben und mit etwas mehr Detail. In Lukas 24, da lesen wir zunächst einmal in Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und dann tut Christus so einiges, was auch seine ursprünglichen Gewohnheiten als Mensch zeigte. Und dann heißt es in Vers 31, nachdem er das Brot genommen hatte, die hatten dann eine Pause gemacht, waren wo eingekehrt, haben gegessen, er nahm das Brot, er dankte, er brach's und er gab's ihnen. Schauen Sie, das ist ja genau das, was er getan hatte am Passahabend. Vers 31, und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Ihre Augen wurden jetzt geöffnet und so haben sie ihn erkannt. Heißt das nun, dass sie ihn vorher deshalb nicht erkannten, weil er in einer anderen Gestalt, mit einem anderen Aussehen ihnen erschien? Man könnte das vermuten, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Das Wort für Gestalt im Griechischen ist das Wort Morphe, M-O-R-P-H-E. Und das bedeutet in der Tat Form, Gestalt, Erscheinung, aber es kann auch bedeuten gewöhnliches Auftreten oder die Gewohnheit, mit der man auftritt, muss ich nicht unbedingt jetzt auf das äußere Erscheinungsbild beziehen. Gill's Exposition of the Entire Bible sagt Folgendes hierzu. Er erschien in einer anderen Form, das hatten wir in Markus 16, Vers 12 gelesen. Es scheint die Form oder die Gewohnheit oder sein gewöhnliches Auftreten eines Gärtners gewesen zu sein, in der er Maria erschien, da sie ihn für einen hielt und für den Gärtner, der zu dem Garten gehörte, in dem sich das Grab befand. Aber jetzt erschien er diesen beiden Emmaus-Jüngern, wie sie heißen, in einer anderen Form oder Gewohnheit, sehr wahrscheinlich in der Gewohnheit eines Schreibers oder Arztes, da er es auf sich nahm, den Personen, denen er erschienen war, die Heilige Schrift darzulegen. Dies ist nicht als eine Veränderung seiner Körperform oder seiner Gesichtszüge zu verstehen, denn sobald ihre Augen geöffnet wurden, die zuvor gehalten worden waren, wie wir das ja gelesen hatten, und die gute Nachricht und die Hoffnung für alle, die schreiben sogar, sie waren wie mit Blindheit geschlagen, da erkannten sie ihn genau. Wenn dagegen eine solche Veränderung in seinem Erscheinungsbild vorgenommen worden wäre, dass man ihn nicht hätte erkennen können, dann hätte kein Grund dafür bestanden, ihre Augen zu halten. Schauen Sie, sie waren in Anführungszeichen mit Blindheit geschlagen. Deshalb haben sie ihn nicht erkannt. Nicht, weil er anders ausgesehen hätte, als er zuvor vor seiner Geißelung, vor seiner Kreuzigung ausgesehen hatte. Wenn sich Jesus Christus manifestierte, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, sogar nach seiner Auferstehung, wenn er sich als Mensch dann wiederum manifestierte, dann manifestierte er sich genauso, wie er aussah, als er als Melchisedek aussah, wie er aussah, als er Abraham erschien mit den beiden Engeln, wie er später sich den Jüngern zeigte. Nun, er manifestierte sich deshalb so, weil er so aussieht im geistlichen Bereich. Wie ich sagte, diese physischen Manifestationen sind lediglich Abbilder, Nachbilder seiner wahren geistigen Gestalt. Sie sind nachgebildet in diesem Sinne. Wir lesen zum Beispiel, dass er in einer Vision dem Daniel erschien, oder anders gesagt, dass Daniel ihn in einer Vision sah. Wir lesen dies in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Und die Verse 13 und 14. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde für ihn gebracht. Und ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Klar ist hier die Rede von Jesus Christus, der vor den Vater gebracht wird im Himmel, um dann das Königreich, Macht, Herrschaft zu erlangen. Wo es heißt, sein Reich hat kein Ende, haben andere Übersetzungen besser, sein Reich wird niemals zerstört werden. Es wird also für alle Zeit und Ewigkeit bestehen. Nun, zunächst einmal kehren wir zurück zu Vers 13, wo hier es so übersetzt wird. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Die Schlachterbibel schreibt gleich einem Menschen Sohn, aber die englischen Bibeln, die King James Bibel ganz besonders, schreibt gleich dem Menschensohn. Ich möchte zunächst einmal auf das Wort gleich eingehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es wird hier ein Vergleich geschlossen und wiederum auch nicht. Denn wenn wir uns zum Beispiel noch einmal jetzt Hebräer 7 anschauen und Vers 3, da wird ja der Melchisedek beschrieben. Auch hier in Vers 3 heißt es, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang noch Ende. So gleicht er dem Sohn Gottes. Schauen Sie, auch hier wiederum das Wort gleicht. Aber hier ist die Gleichheit Identität. Er ist der Sohn Gottes. In dieser Beschreibung wird er so dargestellt, dass er ihm gleicht, aber nicht in dem Sinne, dass er ihm nur ähnlich sei. Genau so auch in Daniel. Es ist nicht so, dass der Sohn Gottes einem Menschensohn ähnlich ist. Er war gleich in dem Sinne identisch. Schauen Sie, dieses Wort gleich wird vielfach in der Bibel benutzt, um Identität festzustellen. Zum Beispiel 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. In 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1, was wird hier gesagt? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Weiter in Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind nach wie vor Fleisch und Blut, noch nicht verherrlicht. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, oder wenn er, Jesus Christus, offenbar wird, wenn er zurückkommt, werden wir ihm gleich sein. Auch hier wird die gleiche Aussage. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden, was Autorität angeht, natürlich nicht ihm gleich sein. Aber was die Herrlichkeit angeht, werden wir ihm gleich sein. Wir werden die gleiche, dieselbe, die identische Herrlichkeit haben als Gottwesen, die Jesus Christus hat, die Gott der Vater hat. Wir werden nämlich die Herrlichkeit des Vaters und Jesu Christi erlangen. Das ist klar und deutlich in 1. Korinther 15 zum Ausdruck gebracht worden. 1. Korinther 15 und Vers 49, wo wir lesen: Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen Menschen Adam, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen Jesus Christus, sein Bild, schauen Sie, seine Herrlichkeit. Wir lesen das auch in 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 10. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, der ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Das ist unser Potenzial, Gott dem Vater und Jesus Christus gleich zu werden in Bezug auf ihre Herrlichkeit zu erlangen. Mit anderen Worten, diese Identität sollen wir erlangen. In Römer Kapitel 8, Vers 29. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Denn die er ausersehen hat, oder man könnte auch sagen zuvor gekannt hat, der hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. In allen diesen Stellen wird die Gleichheit, nicht nur die Ähnlichkeit, sondern die Gleichheit dargestellt. Und wenn man das versteht, dann müssen wir auch verstehen, dass in diesem Sinne Jesus Christus mit dem Vater gleich war, identisch war, was die Herrlichkeit, was die göttlichen Attribute angeht. Wir lesen dies klar und deutlich in Johannes zum Beispiel, Kapitel 5 und Vers 18. Johannes 5 und Vers 18. Und das hatten auch die Juden damals sehr und deutlich erkannt, was Christus hier über sich gesagt hat. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, und zwar im Sinne, wie die Juden den Sabbat halten wollten, nicht so wie Gott es vorgeschrieben hatte, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Weil er diese Familienbeziehung von Vater und Sohn klar und deutlich gemacht hat. Und das war keine verkehrte Darstellung, denn in Philipper Kapitel 2 und Vers 6, da wird genau das gesagt. Philipper Kapitel 2 und in Vers 6. Er, Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Raub in einem Wort, man muss das jetzt unbedingt beibehalten, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. Sieh, er ward den Menschen gleich, er wurde ein Mensch. Wie er Gott war, wie er mit dem Vater gleich war, identisch war, was seine Herrlichkeit angeht. Nun, das bedeutet nicht, dass auf einmal jetzt nur eine Person gewesen sein soll. Es sind nach wie vor zwei Personen immer schon gewesen. Aber es geht mir um die Herrlichkeit hier, die Identität. Diese Gleichheit in diesem Sinne würde natürlich nicht gleich sein in Autorität. Wir hatten bereits gelesen, dass Jesus Christus, der Melchisedek, der Priester des Allerhöchsten war. Also von daher besteht insoweit keine Identität, aber es geht um eine Identität, was die Existenz angeht, was das Aussehen angeht, was die Herrlichkeit angeht. Und diese Aussage, gleich jemandem, die findet sich auch in Offenbarung 1, wo Jesus Christus beschrieben wird. Und hier sehen wir auch wiederum die Identität, nicht die Ähnlichkeit, die Identität. Offenbarung 1, die Verse 13 und 14. Der Johannes, der sieht in einer Vision, mitten unter den Leuchtern ein, der war einem Menschensohn gleich. Oder der war dem Menschensohn gleich, wie andere Übersetzungen es auch haben. Den Antworten, er war mit ihm identisch. Das war er. Er war der Menschensohn. Er ist identisch mit ihm. Er war dem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand, gehörtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel und so weiter und so fort. Also wir sehen hier, dass die Aussage, er war gleich der Menschensohn, bedeutet, er war der Menschensohn. Wenn also jetzt Daniel davon spricht, dass Christus, der jetzt hier vor den Vater gebracht wird, der war gleich dem Sohn Gottes, bedeutet das, er war der Sohn Gottes. Aber wenn man es so übersetzen will, wie es auch hier die revidierte Bibel 2017 tut, er war gleich einem Menschensohn, dann kann man das auch so verstehen, denn der Daniel hatte ja Jesus Christus scheinbar in seiner verherrlichten Gestalt vorher gar nicht gesehen. Auch noch nicht einmal in seiner physischen Gestalt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Jesus Christus in physischer Gestalt ihm erschienen wäre. Also er sieht jetzt diese Vision und er sagt, ah ja, das ist, jemand sieht aus wie ein Menschensohn oder wie Sohn Gottes. Meine, das hat er schon verstanden, dass das nicht nur ein normaler Mensch war. Das war ihm klar, aufgrund dieser Vision. Es war hier jemand, der die Herrschaft über alle Reiche erhalten würde, der vor den Vater gebracht wurde und so weiter und so fort. Aber er beschreibt das eben so, wie er es sieht. Und er sieht jetzt hier Jesus Christus, der war gleich einem Menschensohn oder dem Menschensohn oder gleich einem Menschen. Also kann man es auch so auf diese Weise verstehen, wenn man das so übersetzen will. Aber der Punkt ist der, nachdem Jesus Christus sich physisch manifestiert hat, nach seiner Auferstehung, da hat er sich mehrfach den Jüngern gezeigt und zwar immer wieder in der gleichen Situation mit dem gleichen Aussehen, dem gleichen Erscheinungsbild. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 1 und Vers 3. Apostelgeschichte 1 und Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also er ließ sich sehen. Er ließ sich sehen. Er sah so aus, wie sie ihn kannten, als er ein Mensch gewesen war. Er ließ sich sehen. Wir lesen weiteres in 1. Korinther 15. Denn er ließ sich nicht nur von den ursprünglichen Aposteln sehen, sondern, was lesen wir? 1. Korinther 15, angefangen in Vers 5. Wir bezeugen, dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen. Jetzt geht es allerdings nicht mehr um die ursprünglichen Zwölfe, denn der Judas, der war bereits tot, aber der Matthias hatte ihn jetzt ersetzt. Der zählte jetzt als einer von den Zwölfen. Danach, Vers 6, ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Die haben ihn alle gesehen. Die haben ihn alle als solchen erkannt. Er zeigte sich genauso, wie er ausgesehen hatte, bevor er getötet wurde, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er gegeißelt wurde. Die hatten keinen Zweifel daran, wer das war, der sich ihnen zeigte. Genauso zeigte, wie er vorher aussah. Schauen Sie, einige von den Brüdern, wie es heißt, die lebten noch sogar zu dem Zeitpunkt, als Paulus dies schrieb. Die konnten bezeugen, klar und deutlich bezeugen, ja, wir haben ihn gesehen. Es war er, der so aussah, wie er uns bekannt war, als er hier ein Mensch war. Und wir lesen auch, dass Paulus dann schließlich von ihm oder ihn gesehen hat. Es geht nicht nur um die Erscheinung, die er da hatte auf der Straße, sondern es geht auch darum, wie die Bibel andeutet, dass er für 2 Jahre von Christus persönlich belehrt worden ist, nach seiner Bekehrung, wie Christus hier für 40 Tage den anderen Aposteln gegenüber Dinge erklärte, aber die hatten natürlich schon den Vorteil, dass sie für 3,5 Jahre mit ihm zusammen waren. Aber Paulus wird hier scheinbar für 2 Jahre von Christus gesehen und belehrt. Er hat keinen Zweifel daran, dass das Christus war, wie er sich ihm zeigte. Wir lesen auch etwas weiteres noch in 1. Johannes Kapitel 1 und in Vers 1. In 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1, da schreibt der Apostel Johannes, derjenige, der ein sehr enges Verhältnis mit Christus hatte, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und dann sagt er, dieses Wort war Jesus Christus. Also der Johannes hat hier das Zeugnis abgelegt, dass er ihn gesehen hat, dass er ihn betrachtet hat, dass er ihn betastet hat. War kein Zweifel, wer das dann war, als er nachher den Aposteln erschien. Er erschien ihnen genauso, wie er ausgesehen hatte, als er als Mensch hier auf Erden lebte, als er sich vorher bereits Abraham gegenüber manifestierte und so weiter und so fort. Er hatte sein Aussehen nicht verändert, seine Körperform, seine Gesichtszüge, die Höhe seines Körpers. Er war auf einmal jetzt kein Zwerg geworden und auch kein übermächtiger Riese. Er war nach wie vor der Mensch, der er war. Der Mensch in dem Sinne, dass er sich so manifestierte, wie er eben gewesen war, als er hier auf Erden lebte als Mensch. Er ist nicht zu einer Frau geworden, hat sich nicht als Frau manifestiert oder als ein Zwischending zwischen Mann und Frau. Oder wie einige es sogar gesagt haben, ein Mann, der Brüste einer Frau trägt. Ich meine, ich mache hier keinen Witz. Das ist wirklich in der Tat von einigen behauptet worden. Eine unglaubliche Blasphemie, wenn man sich das richtig jetzt vorstellt. Er war auch nicht jemand, der auf einmal jetzt mit langem Haar erschien, der weibliche Gesichtszüge hatte, eine schmächtige Persönlichkeit, die an Siechtum litt. Nein, er war ein verherrlichter Mann, könnte man sagen, eine verherrlichte Persönlichkeit, ein verherrlichtes Gottwesen. Aber auch nach seiner Auferstehung wird er hin und wieder als der Menschensohn bezeichnet, der Mann, der Mensch, Jesus Christus, 1. Timotheus 2. Denn das ist etwas, was er natürlich erlebt hat. Und er ist, wie es heißt in 1. Timotheus 2 und Vers 5, der einzige Mittler oder Vermittler zwischen Gott dem Vater und uns Menschen. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus. Er hat als Mensch gelebt, er weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben, als Mensch zu leiden, als Mensch zu sterben. Er ist in allem versucht worden, so wie wir. Allerdings ohne Sünde geblieben. Er hatte die Kraft, durch den Heiligen Geist von Gott, dem Vater, nicht zu sündigen. Und wenn Christus zurückkommt, auch das ist jetzt wieder wichtig im Hinblick auf die Identität. Wie wird er beschrieben? Wie kommt er zurück? Als verherrliches Geistwesen, als verherrliches Gottwesen natürlich, aber wie genau? Matthäus Kapitel 16 und Vers 27. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Er hat die Herrlichkeit des Vaters, weil seine Herrlichkeit als ein Gottwesen mit der Herrlichkeit des Vaters identisch ist. Er hat die Herrlichkeit des Vaters. Aber dann lesen wir auch in Matthäus 25 und in Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Schauen Sie, seine Herrlichkeit ist identisch mit der Herrlichkeit des Vaters. So wie auch unsere Herrlichkeit mit der Herrlichkeit von Jesus Christus und Gott dem Vater identisch sein wird in diesem Sinne. Gleich sein wird, identisch sein wird. Und was lesen wir noch in Matthäus 24, Vers 30? Matthäus 24 und Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch dann werden sie ihn sehen in seiner Herrlichkeit, aber natürlich nur einer begrenzten Herrlichkeit, denn wenn es die vollständige Herrlichkeit wäre, das könnten sie nicht, dann würden sie sofort alle tot umfallen. Aber sie sehen eine gewisse Herrlichkeit, sie wissen schon, sie verstehen schon, wer es ist, der da kommt. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7 wird das noch deutlicher gemacht. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinen Willen alle Stämme der Erde. Nun, diejenigen, die ihn durchbohrt haben, das bezieht sich auch auf die Apostel, denn die waren ja alle mitverantwortlich, wie wir alle mitverantwortlich sind für den Tod von Jesus Christus. Die werden ihn sehen, die werden ihn erkennen, die werden sagen, ja, das ist Jesus Christus. Die sind gestorben, die werden auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt, in die erste Auferstehung eingehen, als Geistwesen, als Gottwesen, in die Familie Gottes eingehen, aber sie werden dann Christus sehen und sie werden sagen, ja, das ist er ja. So haben wir ihn ja gekannt, zwar als Mensch, aber jetzt sieht er aus als Geistwesen, wie er als Mensch ausgesehen hat. Und so werden sie dann natürlich alle verherrlichte Gottwesen sein. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle, die wir heute berufen sind, auch dieses Privileg haben werden, in der ersten Auferstehung zu sein. Oder wenn wir noch leben sollten, wenn Christus zurückkommt, dann sofort in einem Augenblick verwandelt zu werden in Gottwesen. Die Herrlichkeit zu haben, die Jesus Christus hat, die Gott der Vater hat. Aber wir können dann auch wiederum uns manifestieren, anderen Menschen gegenüber. Und wir werden dann auch so aussehen, wie wir heute aussehen. Die werden uns dann auch erkennen und sagen, ja, das ist ja der, das ist ja die. Die haben wir ja gekannt, als sie damals gelebt haben. Und so möchte ich heute damit schließen und zu sagen, dass diese Hinweise genügend sind, um ein gewisses Bild zu bekommen, wie Christus ausgesehen hat als Mensch, wie er aussieht, wenn er sich manifestiert. Aber gleichwohl sollten wir auf das blicken, was er heute ist. Ein verherrlichtes Gottwesen, ein verherrlichtes Geistwesen. Die zweite Person innerhalb der Gottfamilie, Gott der Vater, der Höchste von allem. Aber auch wir haben das Privileg. Es ist uns dieses Privileg angeboten worden, unter Jesus Christus als Gottwesen auf dieser Erde zunächst einmal für 1000 Jahre zu herrschen, Gerechtigkeit, Frieden und alles das für die Menschen zu bringen, was heute total unbekannt ist. Sehen wir zu, dass wir diesem Privileg gegenüber uns würdig erweisen. Und in einigen Jahren wird diese Voraussicht, diese zukünftige Prophezeiung für uns alle Wirklichkeit geworden sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe, Jonabert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.